Wir hören zur Tischlesung vom Buch Philothea, Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag, Eichstätt und Wien, heute vom dritten Teil, das Kapitel 11 bis 14. 11. Kapitel vom Gehorsam. Vollkommen macht uns allein die Liebe. Gehorsam, Keuschheit und Armut aber sind die drei großen Mittel zur Vollkommenheit zu gelangen. Der Gehorsam weiht unser Herz, die Keuschheit unseren Leib, die Armut unseren Besitz der Liebe und dem Dienst Gottes. Sie sind die drei Arme des geistlichen Kreuzes, alle drei aber stehen auf dem Stamm der Demut. Hier will ich nicht vom feierlichen Gelübde dieser drei Tugenden sprechen. Das betrifft ja nur die Mönche, auch nicht von den einfachen Gelübden. Das Gelübde fügt zwar den Tugenden viel Gnade und Verdienst hinzu, es ist aber zur Vollkommenheit nicht notwendig, sie zu geloben, sondern sie zu üben. Wenn sie als Gelübde, besonders als feierliche Gelübde, übernommen werden, dann stellen sie den Menschen in den Stand der Vollkommenheit, aber um den Menschen vollkommen zu machen. Genügt es, sie zu üben. Zwischen der Vollkommenheit und dem Stand der Vollkommenheit ist ja ein großer Unterschied. Alle Bischöfe und Ordensleute sind im Stande der Vollkommenheit, leider aber nicht alle vollkommen, wie es nur zu offenkundig ist. Bemühen wir uns also, diese drei Tugenden gut zu üben, jeder seinem Stand entsprechend. Wenn sie uns auch nicht in den Stand der Vollkommenheit versetzen, so geben sie uns doch die Vollkommenheit selbst. Darum sind wir alle verpflichtet, diese Tugenden zu üben, wenn auch nicht alle auf gleiche Weise. Es gibt zwei Arten von Gehorsam, den Gebotenen und den Freiwilligen. Der gebotene Gehorsam verpflichtet uns, der kirchlichen Obrigkeit zu gehorchen, dem Papst, unserem Bischof, unserem Pfarrer und den von ihnen bestimmten Vorgesetzten. Du musst auch weltlichen Obrigkeiten gehorchen, dem Staatsoberhaupt und den rechtmäßigen Behörden des Landes, ferner deinem persönlichen Vorgesetzten, dem Vater, der Mutter, den Lehrern. Man spricht hier von Pflichtgehorsam, weil sich keiner der Verpflichtung entziehen darf, diesen Vorgesetzten zu gehorchen. Sie haben ihre Gewalt, zu befehlen und zu regieren von Gott, jeder in seinem Bereich. Tu also, was sie anordnen, das ist deine Pflicht. Willst du aber vollkommen sein, dann folge auch ihren Ratschlägen, Wünschen und Meinungen. Soweit Liebe und Klugheit es zulassen. Gehorche, wenn sie angenehm befehlen, zum Beispiel zu essen oder sich zu erholen, obwohl es zu diesem Gehorsam keine großen Tugenden bedarf, wäre der Ungehorsam doch ein grober Fehler. Gehorche in gleichgültigen Dingen, zum Beispiel dieses oder jenes Kleid zu tragen, den einen oder anderen Weg zu gehen, zu singen oder zu schweigen, und es wird ein sehr lobenswertes Gehorsam sein. Gehorche aber auch in schwierigen und unangenehmen, beschwerlichen Dingen, dann wird dein Gehorsam vollkommen sein. Gehorche endlich ruhig, ohne Widerrede, rasch, ohne Zögern, freudig und ohne Ärger, besonders aber gehorche liebevoll aus Liebe zu dem, der gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, Philipper 2,8, der lieber das Leben aufgeben wollte, als den Gehorsam, wie St. Bernard sagt. Damit du deinen Vorgesetzten leichter gehorchen lernst, gib gern dem Willen Gleichgestellter nach, füge dich ihren Ansichten, soweit sie nicht schlecht sind, ohne streitsüchtig und rechthaberisch zu sein. Passe dich auch gerne den Wünschen deiner Untergebenen an, soweit es die Vernunft zulässt, ohne herrliche Gewalt über sie auszuüben, solange sie gut sind. Es ist falsch zu glauben, dass man im Kloster leichter gehorchen würde, wenn man nur schwer und widerwillig denen Gehorsam leistet, die Gott über uns gesetzt hat. Freiwilligen Gehorsam nehmen wir ja nennen, zu dem wir uns aus freien Stücken verpflichten, ohne dass ihn ein anderer uns auferlegt. Man kann sich gewöhnlich nicht seinen Fürsten oder Bischof, Vater oder Mutter aussuchen, oft nicht einmal den Gatten, wohl aber den Beichtvater und den Führer. Ob man sich nun durch ein Gelübde zum Gehorsam gegen ihn verpflichtet, wie die heilige Theresia, die außer dem feierlich gelobten Ordensgehorsam sich noch durch ein einfaches Gelübde zum Gehorsam gegen Pater Gracia verpflichtete, oder ohne Gelübde einem Menschen zu gehorchen verspricht. Man nennt in beiden Fällen diesen Gehorsam einen Freiwilligen, weil er von unserem Willen und unserer Wahl abhängt. Man muss allen Vorgesetzten gehorchen, jedem aber in seinem Amtsbereich, den staatlichen Behörden in irdischen Dingen, den Bischöfen in kirchlichen, dem Vater, Lehrer und Gatten in persönlichen, in den seelischen Angelegenheiten, dem Seelenführer und dem Beichtvater. Bitte deinen Beichtvater, dass er die Andachtsübungen vorschreibe, sie gewinnt dadurch den Wert und bringen die doppelte Gnade, einmal als fromme Übung und zweitens als Akt des Gehorsams, der sie angeordnet hat und Kraft dessen sie ausgeführt werden. Selig die Gehorsamen, denn Gott wird sie niemals irre gehen lassen. 12. Kapitel. Die Notwendigkeit der Keuschheit. Die Keuschheit ist die Lilie unter den Tugenden. Sie macht die Menschen fast den Engeln gleich. Nichts ist schön, außer durch die Reinheit des Menschen aber ist die Keuschheit. Man nennt die Keuschheit Ehrbarkeit und ihren Besitz Ehre. Sie heißt auch Unversehrtheit und ihr Gegenteil Verdorbenheit. Kurz gesagt, sie hat allein den Ruhm, die schöne und leuchtend weiße Tugend der Seele und des Leibes zu sein. Es ist niemals erlaubt, seinen Leib zu irgendeinem unkeuschen Vergnügen zu missbrauchen. Nur in der rechtmäßigen Ehe ist der sinnliche Lust Raum gegeben. Ihre Heiligkeit vermag das seelische Abgleiten auszugleichen, das die sinnliche Freude verursacht. Außerdem muss in der Ehe die Absicht ganz rein sein, so dass die eheliche Hingabe in reiner Absicht vollzogen doch nicht unehrenhaft ist, sondern ihr Unschönes anhaftet. Gleich der Perlmutter, die keinen Topfen aufnehmen kann, aber nicht vom Himmel kommt, kennt das keusche Herz sinnliche Freude nur in der Ehe, die vom Himmel angeordnet ist. Außerhalb dieser ist es ihm nicht einmal gestattet, daran zu denken und freiwillig an unreinen Vorstellungen festzuhalten. Die erste Stufe dieser Tugend besteht darin, dass du dich jeder sinnlichen Lust enthältst, die außerhalb der Ehe liegt oder innerhalb der Ehe gegen die von Gott bestimmten Ordnung verstößt. Die zweite Stufe erblicke ich darin, dich so viel als möglich aller unnötigen und überflüssigen sinnlichen Freuden und Vergnügungen zu enthalten, auch wenn sie erlaubt ist. Die dritte Stufe erreichst du, wenn du dein Herz nicht an sinnliche Freude und Vergnügungen hängst, die pflichtgemäß und notwendig sind, wenn es auch deine Pflicht ist, dich den notwendigen sinnlichen Freuden hinzugeben, die im Zweck und im Wesen der Ehe begründet sind. Dein Geist und dein Herz soll nicht daran hängen. Im Übrigen ist diese Tugend unbedingt notwendig. Die Verwitweten brauchen eine mutige Keuschheit, die nicht nur gegenwärtige und zukünftige Gegenstände der Sinnlichkeit abweist, sondern auch den sinnlichen Vorstellungen widersteht, wie sie die Erinnerung an den Genuss der sinnlichen Freuden während der Ehe hervorrufen kann. Ihre Seele ist deshalb für unanständige Lockungen empfänglicher. Der heilige Augustinus bewundert deshalb seinen Freund Alypius, der die sinnlichen Verirrungen völlig vergaß und verachtete, denen er sich in seiner Jugend einige Male hingegeben hatte. Unversehrte Früchte kann man auf Stroh, im Sand oder in ihren Blättern lange Zeit aufbewahren. Sind sie aber einmal angeschlagen, dann kann man sie nur in Honig oder Zucker eingemacht haltbar machen. So kann man auch die unversehrte Keuschheit auf verschiedene Weise bewahren. Ist sie aber einmal verletzt, dann kann nur mehr eine hervorragende Frömmigkeit sie bewahren, die der wahre Zucker und Honig des Geistes ist. Jungfräuliche Menschen brauchen eine einfache und zarte Keuschheit, um ihren Herzen alle vorwitzigen Gedanken fernzuhalten und alle unlauteren Vergnügungen mit unbedingter Verachtung abzuweisen. Sie sind wirklich nicht wert, von Menschen begehrt zu werden. Für Esel und Schweine taugen sie eher. Reine Seelen mögen sie sich sehr vor jedem Zweifel hüten, dass die Keuschheit unvergleichlich besser ist als alles, was in Widerspruch zu ihr steht. Wie St. Hieronymus sagt, weckt der böse Feind in jungfräulichen Seelen den heftigen Wunsch nach sinnlichen Freunden, indem er sie ihnen köstlicher vorgaukelt, als sie in Wirklichkeit sind. Da ihnen das Unbekannte so süß scheint, werden sie nicht selten dadurch verwirrt. Wie der kleine Schmetterling neugierig die Flamme umflattert, um zu sehen, ob sie ebenso angenehm wie schön ist, und in diesem Verlangen nicht ablässt, bis ihn die Flamme versegnet hat, so lassen sich auch junge Leute manchmal von einer falschen und dummen Einschätzung der Freunden sinnlicher Lust zu neugierigen Grübeln verleiten, bis sie sich schließlich in ihrer Flamme stürzen und darin zugrunde gehen. Dabei sind sie noch dümmer als die Schmetterlinge, die hinter der Schönheit der Flamme des Süße suchen. Sie wissen ja, dass das, was sie lockt, überaus unehrenhaft ist, und doch schätzen sie diese unsinnige und verzehrende Lust so hoch ein. Was aber die Verheirateten angeht, so ist gerade ihnen die Keuschheit sehr notwendig, obwohl einem dies zunächst nicht recht einleuchtet will. Für sie besteht sie nicht darin, sich der sinnlichen Lust zu enthalten, sondern darin, sie zu zügeln. Meiner Ansicht nach ist das Gebot «Zürne aber, sündige nicht» viel schwerer zu beobachten als «Zürne nicht». Es ist leichter, den Zorn zu vermeiden, als ihn zu regeln. So ist es auch leichter, sich der sinnlichen Lust ganz zu enthalten, als sie mit Maß zu genießen. Wohl gibt die heilige Freiheit der Ehe eine besondere Kraft, das Feuer der Begierlichkeit zu dämpfen, aber die Schwachheit jener, die sie genießen, überschreitet leicht die Grenzen des Erlaubten zur Zügellosigkeit des Gebrauches zum Missbrauch. Man sieht oft, reiche Leute stehlen nicht aus Armut, sondern aus Geiz. Ebenso sieht man auch viele Verheiratete sich Ausschweifungen hingeben aus reiner Maßlosigkeit und Geilheit, obwohl ihnen genügen sollte und könnte, was ihnen gestattet ist. Ihre Begehrlichkeit ist wie fliegendes Feuer, das da und dort versenkt und nirgends bleibt. Es ist immer gefährlich, starke Arzneien einzunehmen. Sie schaden sehr, wenn man mehr als notwendig nimmt oder wenn sie nicht gut zubereitet sind. So wurde auch die Ehe eingesetzt und gesegnet als Heilmittel gegen die Begierlichkeit. Sie ist gewiss ein sehr gutes Mittel dagegen, aber ein sehr heftiges und daher auch sehr gefährliches, wenn es nicht maßvoll angewendet wird. Schließlich will ich noch bemerken, dass die Männer durch Krankheit oder Geschäfte oft länger ihren Frauen fern sind. Deshalb tut den Eheleuten eine zweifache Keuschheit Not. Vollständige Enthaltsamkeit, wenn sie aus den genannten Gründen voneinander getrennt sind, und das Maßhalten, wenn sie in gewohnter Weise wieder vereint sind. Die heilige Katharina von Siena sah unter den Verdammten mehrere schwere Qualen leiden, weil sie die Heiligkeit der Ehe verletzt hatten. Sie litten nicht so sehr wegen der Schwere ihres Vergehens, sondern, sagte sie, Mord und Fluchen sind schlimmere Sünden, aber solche Menschen sündigen, ohne sich ein Gewissen daraus zu machen, und verharren folglich lange in diesem Zustand. Du siehst also, dass die Keuschheit jedem notwendig ist. Suchet den Frieden mit allen und die Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen kann, sagt der Apostel Hebräer 12,14. Wie Hieronymus und Christosomus bemerken, versteht Paulus unter Heiligkeit die Keuschheit. Nein, niemand wird Gott schauen, der nicht keusch ist. Keiner wird in seinem heiligen Zelt wohnen, der nicht reinen Herzens ist. Psalm 15,1, 24,4. Der Heiland selbst sagt, die Hunde und die Unreinen werden daraus verbannt sein. Offenbarung 22,15. Andererseits aber, selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5,8. 13. Kapitel. Ratschläge zur Bewahrung der Keuschheit. Wende dich unbedingt sogleich von allen Lockungen und Versuchungen zur sinnlichen Lust ab. Dieses Übel dringt nämlich möglichst unauffällig in die Seele ein. Es beginnt unscheinbar und entwickelt sich dann zu unheimlicher Größe. Es ist immer besser, vor dem Übel zu fliehen, als nachher Heilung suchen zu müssen. Der menschliche Leib gleicht einem Glas, das bei der Berührung mit einem anderen stets Gefahr läuft, zu zerbrechen. Oder eine Frucht, die zwar unversehrt und gesund ist, aber zu faulen beginnt, wenn sie mit anderen in Berührung kommt. Das Wasser bleibt kühl im Krug, es verliert aber seine Frische, wenn es von einem Tier berührt wird. Erlaube also keinem Menschen, dich in ungeziemender Weise zu berühren, weder in Schmerz noch aus Liebe. Mag bei solchen mehr leichtfertigen als böswilligen Berührungen die Keuschheit auch nicht verloren gehen. Sie büßt doch etwas von ihrem Frische und ihrem Glanz ein und leidet Schaden. Sich unanständig berühren zu lassen, ist aber immer der vollständige Ruin der Keuschheit. Die Keuschheit hat ihren Ursprung im Herzen, ihren Sitz jedoch im Leibe. Also kann man sie verlieren, sowohl durch die Sinne des Leibes wie auch durch die Gedanken und Begierden des Herzens. Es ist unschamhaft, Unanständiges anzusehen, anzuhören, zu sprechen, zu beriechen, zu berühren, wenn das Herz sich damit beschäftigt und Gefallen daran findet. Der heilige Paulus sagt ganz kurz, Unreines soll unter euch nicht einmal erwähnt werden. Epheser 5,3. Die Bienen vermeiden nicht nur ein Aas zu berühren, sondern sie fliehen und verabscheuen auch den Gestank, den es ausströmt. Von den Händen der Braut im hohen Lied träufelt Myrrhe, eine Flüssigkeit, die vor Fäulnis bewahrt auf ihren Lippen liegt, ein pur rotes Band, ein Zeichen der Sauberkeit ihrer Worte. Ihre Augen gleichen denen der Taube wegen der Klarheit ihres Blickes. Ihre Ohren tragen goldene Gehänge als Merkmal ihrer Unschuld. So soll ein frommer Mensch sein, keusch, rein und sauber, die Hände, die Lippen, die Ohren, die Augen und der ganze Leib. Kassian erwähnt ein Wort des heiligen Basilius, der von sich sagt, ich weiß nicht, was ein Weib ist, und doch bin ich nicht jungfräulich. Die Keuschheit kann gewiss auf so vielerlei Weise verloren gehen, als es unschamhaft und sinnliche Handlungen gibt. Je nach ihrer Schwere schwächen, verletzen oder töten sie diese. Es gibt bestimmte Freiheiten und leidenschaftliche Taktlosigkeiten, die die Keuschheit zwar nicht verletzen, wohl aber schwächen, ankränkeln und ihren reinen Glanz trüben. Es gibt aber auch andere Freiheiten, die nicht nur taktlos sind, sondern lasterhaft. Nicht nur unvernünftig, sondern unanständig, nicht nur sinnlich, sondern fleischlich. Sie verletzen und gefährden die Keuschheit zumindest. Ich sage zumindest, denn sie stirbt und geht völlig zugrunde, wenn diese dumme Unehrbarkeit die letzte Wirkung der sinnlichen Lust im Fleische hervorruft. Die Keuschheit auf diese Weise verlieren, ist sogar noch unwürdiger, erbärmlicher und beklagenswerter als durch Ehebruch oder Blutschande. Diese beiden sind wohl abscheuliche Sünden, jene an deren aber wahre Ungeheuer von Bosheit und Sünde, wie Tertullian im Buch von der Keuschheit sagt, Kassian und ich mit ihm, glaubt zwar nicht, dass Basilius sich solcher Zügellosigkeit schuldig gemacht hätte. Ich glaube vielmehr, er habe auf schlechte und sinnliche Gedanken angespielt, die zwar den Leib nicht beflecken, wohl aber das Herz dessen Keuschheit hochherzige Seelen eifersüchtig hüten. Verkehre nicht mit schamlosen Leuten, besonders wenn sie dazu auch noch unverschämt sind, wie es fast immer zutrifft. Wenn ein Bock den süßen Mandelbaum belegt, dann werden dessen Früchte bitter. So können diese stinkenden Wesen mit ihrem verdorbenen Herzen kaum mit einem Menschen ihres oder des anderen Geschlechtes sprechen, ohne dessen Reinheit auf irgendeine Weise zu verletzen. Gleich den Basilisken haben sie Gift im Blick und Atem. Verkehre dagegen gern mit keuschen und tugenden Menschen, lies oft heilige Bücher, denn das Wort Gottes ist rein, Psalm 11,7, und macht alle keusch, die daran Gefallen finden. David vergleicht es daher mit dem Topas, jenem kostbaren Stein, der die Eigenschaft hat, das Feuer der Begehrlichkeit zu dämpfen. Psalm 119, 127. Halte dich immer ganz neu beim gekreuzigten Jesus, geistig durch die Betrachtung und in Wirklichkeit durch die heilige Kommunion. Wer sich auf das Kraut, Agnus Castus, keusches Lamm, bettet, wird selbst keusch und schamhaft. So wird auch dein Herz von jeder Makel und böser Lust gereinigt, wenn es im Heiland ruht und wenn wahrhaft reinen und makellosen Lamm. 14. Kapitel. Von der Armut im Geiste, wenn man reich ist. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Markus 5,3. Unglücklich also die Reichen im Geiste, denn das Elend der Hölle hart ihrer. Reich im Geiste ist, wer die Reichtümer in seinem Geist oder den Geist immer in seinen Reichtümern hat. Arm im Geist dagegen ist, wer keine Reichtümer in seinem Geist und seinen Geist nicht in den Reichtümern hat. Die Seeschwalben bauen ihr Nest kugelförmig und lassen nur oben eine kleine Öffnung, auf die Welle des Meeres gesetzt ist. Dieses Nest so fest und so dicht, dass kein Wasser eindringen kann, so hoch die Wogen auch gehen mögen, die dagegen anstürmen. Sie halten sich mitten in der Brandung über Wasser und beherrschen das Meer. So muss auch dein Herz sein. offen nur dem Himmel, unzugänglich für vergänglichen Reichtum. Hast du Besitz, so halte dein Herz frei von der Liebe dafür. Es soll immer über den Reichtümern stehen. Und sie beherrschen, inmitten den Reichtümer arm sein. Nein, stecke diesen himmlischen Geist nicht in irdische Güter. Handle so, dass er ihnen immer überlegen bleibt, dass er über ihnen steht, nicht in ihnen steckt. Es ist doch ein Unterschied, ob einer Gift besitzt oder vergiftet ist. Die Apotheker halten fast alle Gifte, um sie nach Bedarf zu verwenden. Sie sind aber deswegen nicht vergiftet, denn sie haben das Gift nicht in ihrem Leib, sondern im Laden. So kannst du auch du Reichtümer besitzen, ohne von ihnen vergiftet zu sein. Dann nämlich, wenn du sie im Haus, auf der Bank, nicht aber in deinem Herzen hast. Das ist das große Glück des Christen, tatsächlich reich zu sein und doch arm im Geist, weil das Herz nicht am Reichtum hängt. So hat er die Vorteile des Reichtums für diese Welt und das verdient und der Verdienst der Armut für die andere. Nie hat einer zugegeben, geizig zu sein. Jeder weist diese niedrige und hässliche Gesinnung von sich. Man entschuldigt sich mit der drückenden Kinderlast oder mit der Klugheit, die verlange, dass man über Besitz verfügen kann. Aber nie hat man genug, immer hält man noch mehr für nötig. Dem größten Geizhals fiel es nicht ein, zuzugeben, dass er geizig ist. Er glaubt auch selbst nicht, denn der Geiz ist ein sonderbares Fieber. Je heftiger es brennt, desto weniger fühlt man es. Moses sah das heilige Feuer, das im Dornbusch brannte, ihn aber nicht verzehrte. Exodus 3,2. Das unheimliche Feuer des Geizes dagegen verbrennt und verzehrt den Geizigen, ohne dass er es merkt. Jedenfalls behauptet er auch in der größten Hitze, es sei angenehm kühl, seinen unstillbaren Durst hält er für eine ganz natürliche und angenehme Sache. Wenn du andauernd leidenschaftlich und ruhelos Güter anstrebst, die du nicht hast, kannst du noch so sehr behaupten, dass du sie nicht ungerechterweise haben willst. Du bist dennoch habgierig. Wer gierig, unablässig und ungestüm zu trinken verlangt, sei und sei es nur Wasser, zeigt damit, dass er Fieber hat. Ich zweifle, ob das ein gerechter Wunsch ist, etwas gerechterweise haben zu wollen, was schon ein anderer rechtmäßig besitzt. Mir scheint, dass wir mit diesem Wunsch unseren Vorteil im Nachteil des anderen suchen. Hat er nicht mehr Grund, sein rechtmäßiges Eigentum rechtmäßig zu behalten, als wir, wenn wir es rechtmäßig erwerben wollen? Warum greifen wir mit unserem Wunsch danach, um ihn seinen Vorteils zu berauben? Zumindestens entsprechend dieser Wunsch, selbst wenn er sich in den Grenzen der Gerechtigkeit erhielte, nicht der christlichen Liebe. Auch uns wäre es bestimmt nicht angenehm, wenn ein anderer nach unserem rechtmäßigen Eigentum strebe. Sei es auch in rechtlich einwandfreier Form. Das eben war die Sünde Achabs, dass er den Weinberg Nabots war und rechtmäßige Weise zu erwerben suchte, während dieser mit mehr Recht ihn behalten wollte. Achab verlangte leidenschaftlich, unaufhörlich und rastlos nach dessen Besitz und beleidigte dadurch Gott. Begehre das Gut des Nächsten erst, wenn dieser es zu veräußern wünscht. Dann rechtfertigt sein Wunsch den deinen und lässt ihn sogar als liebevoll verscheinen. Oh ja, ich bin wohl damit einverstanden, dass du dein Hab und Gut zu vermehren trachtest, aber nicht nur in gerechter Weise, sondern auch ruhig und liebevoll. Wenn du deinen Besitz lebhaft liebst, sehr um ihn besorgt bist, dein Herz an ihn hängst und deine Gedanken immer damit beschäftigst, wenn du lebhaft und aufgeregt fürchtest, ihn zu verlieren. Glaube mir, dann hast du noch Fieber. Fieberkranke trinken, was man ihnen gibt, mit einer Hast, Hingabe und Gier, die ein Gesunder gewöhnlich nicht zeigt. Man hat unmöglich so heftige Neigung für etwas, was man nicht sehr liebt. Merkst du bei einem Verlust an Hab und Gut, dass ihm dein Herz nachtrauert, dann hängst du noch mit großer Liebe an ihm, denn nichts zeigt deutlicher die Liebe zu seiner Sache als die Trauer über ihren Verlust. Begehre also nicht absichtlich und ausdrücklich ein Gut, das du nicht hast. Hänge nicht dein Herz an den Besitz, den du hast. Verzweifle nicht bei einem Verlust, den du erleidest. Dann hast du guten Grund zu glauben, dass du zwar tatsächlich reich bist, da du aber nicht daran hängst, innerlich arm und folglich selig denn das Himmelreich ist dein. Vergleiche Matthäus 5,3. Das war aus dem Buch Philothea, der dritte Teil, das Kapitel 11 bis 14, vom Franz Sales Verlag, Eichstätt und Wien.